Er war der erste Deutsche, der im 800-Meter-Lauf den Weltmeistertitel gewann. Willy Wühlbeck, 1983. Als ich nach dem Ereignis suchte, habe ich in die Google-Maschine eingegeben, Wühlbeck 800 Meter Endspurt. Denn das war sein Markenzeichen. Da habe ich mich noch gerade so dran erinnert. Und in der Tat hat dieser 800-Meter-Läufer dann in Finnland, in Helsinki, so schon auf dem Zenit seiner Karriere, wenn man so will, die 800-Meter-Weltmeisterschaft gewonnen durch seinen starken Endspurt. Er hat es selbst mal beschrieben. Ausgangs der letzten Kurve habe ich den Nachbrenner gezündet und meine Stärke im Schlussspurt voll ausgenutzt. Das war 1983. 10 Jahre später, 10 Jahre danach, also 1993, versuchte es ein Kollege aus Kenia, der ebenfalls für seinen Schlussspurt bekannt war, nämlich der Läufer Billy Conchella. Leichtathletik-Experten werden sich vielleicht noch an den erinnern. Der war 87 und 99 und 91 schon Weltmeister geworden und so versuchte er es 93 erneut. Aber er machte im 800-Meter-Finale einen entscheidenden Fehler. Er verließ sich zu sehr auf seinen Endspurt. Er bummelte bis zur 600-Meter-Marke am Ende des Feldes, nur noch entlang. Und dann holte er auf den letzten 200 Metern nicht mehr genug raus. Er hat sich dann hinterher furchtbar drüber geärgert, weil er sagt, ich habe den Schlussspurt zu spät angesetzt. Ich habe zu sehr abreißen lassen. Das war ein taktischer Fehler. Und am Vergleich dieser beiden, Wühlbeck 83, Conchella 93, sehen wir eines, für einen erfolgreichen Endspurt braucht man die richtige Strategie. Für einen erfolgreichen Endspurt braucht man die richtige Strategie. Und darum schreibt der Apostel Petrus diese letzten Verse seines ersten Briefes. Genau darum. Da geht es auch um einen Endspurt. Da geht es auch um eine Zielgerade, auf der man bestehen muss. Aber das Ziel ist unendlich viel wichtiger als der Titel im 800-Meter-Lauf. Man muss überhaupt erst mal kapieren, dass der Endspurt begonnen hat. Man muss ihn rechtzeitig ansetzen. Man muss verstehen, dass das Ziel näher rückt. Und so beginnt Petrus unseren Abschnitt. Sie wissen, uns ist jetzt aufgegeben, den letzten Teil des ersten Petrusbriefes, der noch nicht ausgelegt wurde, nämlich Kapitel 4, Vers 7, bis zum Ende von Kapitel 5. Er beginnt diesen Abschnitt mit den Worten, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Damit fängt unser Text an. Und für unsere Gemeinde ist das eine ungewöhnliche Übung. Normalerweise gehen wir ja in unseren Predigtreihen Schritt für Schritt, sehr kleinschrittig durch unsere biblischen Texte hindurch. Wir sind zurzeit bei Apostelgeschichte 19 und haben dafür so um die 56 Predigten gebraucht. Und jetzt ist es genau bei den Bibeltagen immer das Gegenteil. Da versuchen wir, größere Zusammenhänge im Zusammenhang darzulegen, damit dann Sie das auch für sich weiter studieren können. Man braucht beides, sozusagen die genaue Untersuchung und die großen Zusammenhänge. Das ist heute unsere Aufgabe, diesen großen Zusammenhang zu verstehen. Und ich hoffe, dass möglichst viele von Ihnen den grünen Zettel mit der Gliederung haben. Den finden Sie in Ihrer Bibeltagsmappe. Und sollte irgendjemand diesen Zettel nicht haben, bitte hinterher melden. Wir kopieren Ihnen das gerne nach. Also es ist, denke ich, wichtig, um diesen Gesamtzusammenhang in den Griff kriegen zu können, diese Gliederung zu haben. Es wird sonst ein wenig schwierig werden. Haben wir überall genügend Zettel verbreitet? Und wie gesagt, ich verspreche Ihnen, wenn Sie einen mit nach Hause nehmen wollen und noch keinen eigenen haben, kommen Sie bitte hinterher. Frau Trunk wird Ihnen das gerne kopieren. Ich glaube, das ist wichtig, auch für Ihre Nacharbeit, dass Sie diesen Zettel wirklich mitnehmen können. Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Der Schlussspurt steht kurz bevor, könnte man auch sagen. Das sagt Petrus ganz unbeirrt. Er sagt es mit der Autorität des Apostels. Und die Frage ist, welches Ende meint er? Das griechische Wort, was hier steht, telos, das bedeutet nicht einfach Schluss, sondern das heißt eher Vollendung. Eine Sache reift aus, sie kommt zu ihrem Ziel. Das ist hier gemeint. Nicht einfach eine Sache geht zu Ende und dann ist Schluss. Telos, Erfüllung, Ziel in Sicht. Und das Ganze wird eingeleitet, so sagt uns die Bibel, durch das Ereignis der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Die Bibel spricht an vielen Stellen darüber. Paulus hat es oft benannt. In 1. Thessalonicher 4, etwa ab Vers 15, da sagt er, wir reden mit einem Wort des Herrn, ich kürze das jetzt ab, über die Ankunft des Herrn. Und Vers 17 spricht er dann davon, wir, die wir übrig bleiben, werden zugleich mit den Toten, die dann auferstehen, entrückt werden, auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen und werden so bei dem Herrn sein alle Zeit. Petrus sagt wir, damit meint er die dann auf der Erde lebenden Christen und er rechnet zu dem Zeitpunkt noch mit der Möglichkeit, auch selbst dabei zu sein. Das ist also sehr interessant. Der Herr hatte ihm ja noch nicht den Zeitpunkt genannt, hatte bis heute noch keinem offenbart diesen Zeitpunkt. Und deswegen lebt Paulus in dieser Erwartung, die darin auch deutlich wird. Es kann jederzeit losgehen. Wir, die wir leben. Die Christen, die dann auf der Erde sind. Und die anderen begegnen schon vorher ihrem Herrn. Und in Römer 13, Vers 11 sagt Paulus das ähnlich. Unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe herbeigekommen. Römer 13, Vers 11 und 12. Über diesen Versen liegt das Bewusstsein von Dringlichkeit und Wachsamkeit. Und auch der Vorfreude, das Bewusstsein der Vorfreude. Denn wir werden ja dann unsterblich, mit Unsterblichkeit überkleidet. So sagt Paulus in 1. Korinther 15, Vers 51, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle, die dann leben, wenn Jesus wiederkommt, verwandelt werden. Die, die leben, wenn der Herr wiederkommt, werden nicht mehr sterben müssen. Ich denke, das wünscht sich jeder. Paulus sagt mal, ich will lieber überkleidet als entkleidet werden. Und plötzlich in einem Augenblick zur Zeit des letzten Posaune, es wird die Posaune erscheinen, die Toten werden auferstehen, unverweslich und die Lebenden werden verwandelt werden. Das hat alles nichts mit Spekulation und Schwärmerei zu tun, sondern mit großer Nüchternheit. Darauf legen die biblischen Schreiber immer wieder Wert. Und so sagt es auch Petrus hier in unserem Text, es ist nahe herbeigekommen, das Ende aller Dinge, seid besonnen und nüchtern. Er sagt nicht, jetzt hebt ab und verkauft schon mal euren ganzen Besitz und setzt euch hin und wartet drauf, bis der Herr wiederkommt, sondern er sagt, seid nüchtern. Seid sehr nüchtern, sehr besonnen, sehr klar in eurem Denken, sehr, sehr rational in der Art und Weise, wie ihr jetzt mit dieser Situation umgeht. Und in Vers 8 von Kapitel 5 wird es nochmal sagen, seid nüchtern und wacht. Das heißt, versteigt euch nicht in wüste Endzeitspekulationen. Es ist kein Zeitpunkt genannt vom Herrn und es wird keiner den Zeitpunkt vorher berechnen können. Und wenn er noch so verworrene Rechenmodelle in Anschlag bringt. Aber das Thema müssen wir ernst nehmen, dass der Herr wiederkommt. Nur wer die Zukunft fest im Blick hat, der weiß auch, worauf es in der Gegenwart ankommt. Und wir dürfen diese Frage nicht den Sekten überlassen. Es ist so wichtig. Oft haben die Sekten und die obskuren, etwas versponnenen Randgruppen Themen einfach aufgenommen, die von der Christenheit gewissermaßen, die mit der Bibel lebte, vernachlässigt worden sind. Und es ist hochinteressant, bis zu diesem Zeitpunkt hat Petrus ja seine Leser konfrontiert mit ganz praktischen Herausforderungen des Alltags. Er hatte erst mit den grundsätzlichen Ausführungen angefangen, über das neue Leben, die Wiedergeburt, über die neue Wirklichkeit, die durch die Auferstehung des Herrn Jesus geschenkt wurde, Kapitel 1. Dann hat er in Kapitel 2 uns daran erinnert, so, und auf dieser Basis, da sollt ihr jetzt im Glauben wachsen. Ihr sollt immer mehr Hunger bekommen nach der Wahrheit Gottes, nach der reinen Milch des Wortes. Ihr sollt euch dann mit diesem wachsenden Glauben der Welt zuwenden. Ihr sollt euch bewähren als Christen in der Art und Weise, wie ihr eurem Staat gegenübertretet, wie ihr euch als Arbeitnehmer bewährt an eurem Arbeitsplatz, aber auch wie ihr euch bewährt im engsten Innenraum der Ehe. Das war dann Kapitel 3. Ihr sollt lernen, was es heißt, sich im Alltag unterzuordnen, die ganz alltäglichen Aufgaben treu zu erfüllen. Das ist ein sehr nüchterner Brief, den Petrus hier schreibt. Und dann wendet er den Blick nochmal in die Zukunft. Das ist jetzt gewissermaßen der letzte Gang, der uns heute Morgen bevorsteht. Und Es zieht sich eine große Hoffnungslinie durch diese ganze Epistel hindurch. Das ist so schön. Eine große Hoffnungslinie. Entschlossen wird der Blick zum Schluss nach vorn gerichtet, zu einer nüchternen christlichen Weltsicht. Gehört das realistische Bewusstsein dafür, dass der Herr Jesus jederzeit wiederkommen kann? Das gehört zu einer realistischen, nüchternen, die Bibel ernst nehmenden christlichen Weltanschauung, dass der Herr Jesus jederzeit kommen kann. Es ist nahe herbeigekommen. Wir sollen jederzeit darauf eingestellt sein. Das hat doch unser Herr selbst schon gesagt. In Lukas 12, Vers 40 hat er gesagt, seid auch ihr bereit, denn des Menschen Sohn wird kommen zu einer Stunde, da ihr es nicht erwartet. Und da hat der Herr Jesus ganz bewusst diesen Titel aufgenommen aus dem Danielbuch Kapitel 7, wo Daniel den endzeitlichen Weltenrichter ankündigt. Daniel 7, Vers 13, und ich sah eines Menschen Sohn. Und ihm wurde Macht gegeben, das letzte Wort über diese Welt zu sprechen. Und der Jesus sagt, ich werde als dieser endzeitliche Weltenrichter wiederkommen. Seid bereit dafür. Und so bezeugen wir es ja auch in dem Glaubensbekenntnis, das wir eben miteinander gesprochen haben. Er wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und diesen Ton der Dringlichkeit, den der Herr Jesus gesetzt hat, diesen Ton haben dann seine Nachfolger aufgenommen. Zum Beispiel Jakobus 5, Vers 7 bis 8. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis ihr empfange den Frühregen und Spätregen. So seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn des Herrn Kommen ist nahe. Des Herrn Kommen ist nahe beigekommen. Schon wieder. Jakobus 5, Vers 7 bis 8. Oder Johannes im letzten Kapitel des Neuen Testaments, Offenbarung 22. Da zitiert er Jesus nochmal. Es spricht, der solches bezeugt, ja, ich komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Vorletzte Vers unseres Neuen Testaments. Diese erwartungsvolle Haltung zieht sich durch das ganze Neue Testament hindurch. Und ich habe Ihnen weitere Stellen noch hier auf Ihrem Begleitzettel abgedruckt. Und Sie werden selbst in der Konkordanz noch viele darüber hinausfinden. Und wir sollen diese erwartungsvolle Haltung haben. Wir sollen mit diesem Blick auf die Zukunft leben. Umso besser werden wir in unserem Alltag uns bewähren und treu unseren Dienst tun. So wie im Krieg manche eine Kerze ins Fenster stellten, um an die Soldaten zu erinnern, die in der Ferne im Feld waren. Und damit wollten manche signalisieren, wir erwarten dich. Wir haben dich nicht aufgegeben. Wir rechnen damit, dass du wiederkommen wirst. Und wenn du kommst und wenn du vor unserer Tür stehst, dann sollst du im Fenster diese Kerze sehen, weil wir dich nie vergessen haben und weil wir Tag für Tag darauf hoffen und dafür beten und darauf warten, dass du wiederkommst. Das ist die Haltung, in der wir Christen leben sollen, unserem Herrn gegenüber. Die wir oft vergessen, diese Haltung, weil wir so von unserem Alltag eingenommen sind, weil so viel auf uns einprasselt jeden Tag und uns ablenkt. Und umso wichtiger ist, dass das Wort Gottes uns immer wieder in diese Perspektive hineinführt und uns diese realistische Sicht der Wirklichkeit vor Augen führt. Und das wusste schon die frühe Gemeinde. Bereits mit dem ersten Kommen des Herrn Jesus war ja die sogenannte letzte Zeit angebrochen. Offiziell begann mit dem ersten Kommen des Herrn Jesus auf diese Welt die Endzeit. Das können Sie etwa in Hebräer 1, Vers 1 und 2 lesen, nachdem Gott vor Zeiten durch die Propheten und so weiter gesprochen hat, der in diesen letzten Tagen zu uns gerät durch seinen Sohn. Oder 1. Johannes 2, Vers 18 schreibt, Kinder, es ist die letzte Stunde. Die Endzeit ist angebrochen mit dem ersten Kommen Jesu. Und seit der Himmelfahrt rechnet die Gemeinde nun mit der Wiederkunft des Herrn. Da geht dann die Endzeit auf ihre Endstufe gewissermaßen, auf ihre Zielgerade. Und ich sage es noch einmal, die Bibel fördert keinen eschatologischen Extremismus. Also, dass man alle möglichen Anstrengungen unternimmt, um zu berechnen, wann der Herr kommen könnte. Die Bibel fördert keine Weltflucht. Die Bibel fördert keine Passivität. Dass manche gewissermaßen ihre Aufgaben in der Gesellschaft schon zu den Akten gelegt haben, weil sie gesagt haben, der Herr kommt sowieso bald und es lohnt sich alles nicht mehr und wir setzen uns jetzt einfach hin und warten. Genau das sagt ja der Petrusbrief nicht. Er schickt uns ja rein in die Welt mit Aufgaben. Aber die Bibel fordert eine nüchterne Bereitschaft und Erwartung. Das ist etwas anderes. Das darf man nicht miteinander verwechseln. Und Johannes schreibt etwa im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 28. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, in Jesus, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden, wenn er kommt. Immer wieder geht es um das Kommen des Herrn, das wir ja nicht vergessen dürfen. Und genau das ist die Perspektive, genau das ist die innere Haltung, in der Petrus diese Verse schreibt. Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Darauf läuft dieser ganze Brief zu. Er sagt, Leute, der Endspurt hat begonnen. Jetzt los. Und dann gibt er uns eine Strategie an die Hand. In den nächsten Versen eine Strategie, wie wir diesem großen Ziel, das da vor Augen steht, dass der Herr kommt, wie wir diesem großen Ziel entschlossen und besonnen entgegengehen können. Wie wir uns darauf richtig vorbereiten können. Worauf wir dabei zu achten haben. Eben eine Strategie für den Endspurt. Und diese Hoffnung, die er uns dafür mitgibt, ist unwiderstehlich. Deswegen ist das auch der Obertitel unbesiegbar. Sogar Hoffnung schlägt Leid. Hoffnung schlägt Leid. Alles Leid, was da ist und was da auch gleich angesprochen wird, wird dennoch geschlagen, überwunden, besiegt von der großen Hoffnung, die der Herr uns schenkt. Und wir haben jetzt das Vorrecht, dieses Strategiepapier des Petrus, wenn Sie so wollen, diese Skizze in den Händen zu halten. Und wir werden in den nächsten Minuten nun versuchen, die große Linie zu erkennen, die sich dahin durchzieht. Und ich möchte Sie sehr ermutigen, diesen Text in Ruhe für sich zu Hause weiter zu studieren. Sich einen guten Kommentar dazu zu nehmen. Es gibt auch viele hilfreiche Anmerkungen in der MacArthur Studienbibel dazu. Viele sehr gute Hintergrundinformationen, die jedem sehr schnell zugänglich sind. Das ist eine gute Hilfe, mit der Sie diesen Text studieren können. Das möchte ich Ihnen sehr empfehlen. Und diese Strategie hat, so wie ich es gefunden habe, in diesem Text 5 große Stichworte. Erstens Liebe, zweitens Leiden, drittens Leiterschaft, viertens Lebensschule und fünftens Lichtblicke zum Schluss. Erstens also Liebe. Das steht in den Versen 7 bis 11. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe. 1. Petrus 4. Denn die Liebe deckt auch der Sünden Menge. Seid gastfrei untereinander ohne Murren und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt. Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist der erste Abschnitt und ich habe ihn unter dieses Stichwort der Liebe gesetzt. Und wir sehen, und das finden Sie auch auf Ihrem Zettel, es geht um drei Richtungen dieser Liebe, um die Liebe zu Gott, um die Liebe zum Nächsten und um die Liebe zur Gemeinde. Diese Aspekte werden jetzt angesprochen. Zunächst mal kommt das Verhältnis zu Gott. Und diese Liebe zu Gott und dieses Verhältnis zu Gott drückt sich aus im Gebet. So sagt es Petrus hier. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Wer nüchtern ist, betet. Die Nichtchristen würden sagen, ja, wer nüchtern ist, der denkt nach und guckt in die Weltgeschichte und macht sich so seine Gedanken und versucht die klügsten Geister seiner Zeit zu befragen. Petrus sagt, wer nüchtern ist, betet. Seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Das heißt, verankert euch in dem Verhältnis zu dem lebendigen, heiligen Gott. Das ist erstmal das Wichtige, dass ihr ihn liebt, dass ihr ihn kennt, dass ihr seine Hilfe sucht. Wenn ihr diesen Endspurt bestehen wollt, braucht ihr ein Leben des Gebets. Müsst ihr verankert sein in diesem persönlichen Verhältnis zu dem Herrn Jesus Christus, das wir ja gestern in Kapitel 2 auch studiert haben. Diese Verse 4 bis 8, da ging es um das Verhältnis zum Herrn Jesus Christus. Diejenigen, die da waren, werden sich daran erinnern. Er, der lebendige Stein, der Eckstein, der Stolperstein für die, die ihn ablehnen. Seid besonnen zum Gebet. Wirkliche Nüchternheit erfordert eine kontinuierliche, eine beständige Beziehung zu unserem Herrn. So wichtig. Und ich möchte Sie so ermutigen, nehmen Sie diese Bibeltage auch zum Anlass, wieder treuer zu beten. Ich weiß ja selbst, wie schnell das geht. Wir werden durch so vieles abgelenkt. Und es ist oft so mühsam, treu im Gebet zu sein. Es kommt so viel dazwischen. Und fangen Sie immer wieder neu an. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn es zwischendurch mal nicht klappt. Und nehmen Sie sich lieber 10 Minuten zum Beten, wenn Sie nicht mehr haben, als dass Sie es ganz ausfallen lassen. Suchen Sie sich möglichst einen regelmäßigen Termin am Tag. Wir brauchen diese Verbindung zu unserem Herrn und wir dürfen immer wieder neu anfangen. Wir wollen beten. Und gerade wenn wir uns für Gott einsetzen, ist es umso nötiger, wenn wir ihm dienen wollen, dass wir das auch mit dem Gebet begleiten und vorbereiten. Es gibt ein wunderschönes altes Gedicht von William Cowper, einem englischen Christen, der geschrieben hat, beten, es ist jetzt die Übersetzung von jemandem, beten hilft für Gottes Ehre streiten. Hören wir auf, wird uns der Sieg entgleiten. Satan zittert und muss fliehen, sieht er schwache Heilige knien. Und ich erinnere mich noch an das Statement eines Missionars, das ich gehört habe, der gesagt hat, wenn wir den Teufel erschrecken wollen, müssen wir nur eine Gebetsgemeinschaft anfangen. Also, das ist das Erste. Seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Das ist ganz wichtig für den Endspurt auf dem Weg zum Ziel. Und aus einer soliden Verbindung mit dem Herrn wächst dann auch die Liebe zu unserem Nächsten, zu unseren Mitmenschen. Und das ist der Punkt 1b. Also, Liebe zu Gott. 1b, Liebe zum Nächsten, Vers 8 und 9. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe. Man könnte auch übersetzen, habt innige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Das ist ein Zitat aus Sprüche 10, Vers 12. Und dann wird noch hinzugefügt, seid gastfrei untereinander und ohne Murren. Ich möchte an dieser Stelle schon mal allen herzlich danken, die Gastfreiheit und Gastfreundschaft praktizieren während dieser Bibeltage. Das ist ein Zeichen der geschwisterlichen Liebe. Liebt einander beharrlich, innig. Und das zeigt sich zum Beispiel daran, dass ihr einander vergebt, dass ihr einander nichts nachtragt. Daran hakt doch auch unter Christen so viel, dass man das dem nachträgt und jedem darüber noch böse ist und diese Geschichte nicht verwundert und das wühlt dann und schafft Bitterkeit im Herzen. Es geht so schnell. Und Petrus sagt, Leute, wenn ihr diesen Endspurt bestehen wollt, wenn ihr wach und wirklich vorbereitet der Wiederkunft des Herrn Jesus entgegengehen wollt, dann vergebt einander, tragt die Dinge nicht nach, klärt sie, sprecht sie offen und liebevoll an, aber lasst sie dann auch ruhen, gebt sie ab. Ihr lebt doch aus der Vergebung des Herrn Jesus selbst. Vergebt einander. Und hier diese Formulierung, ja, die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Das heißt nicht, dass man über alles so gewissermaßen die Decke breitet. Das ist ja auch eine Untugend. Dass manche versuchen, Probleme und Konflikte einfach auszusitzen, dass sie alles unter den Teppich kehren. Das ist hier nicht gemeint. Sondern hier ist gemeint, dass ich ganz bewusst eine Sache dann auch abschließe und bedecke. Und wenn es geklärt ist, soweit es an mir liegt, dann ruhen lasse. Und nicht ständig, wenn der Betreffende mir wieder begegnet oder mich wieder ärgert, die Geschichte wieder vorhole und sage, ach ja, da war ja noch, ne? Der hat ja damals schon. Die Liebe bedeckt der Sündenmenge. Liebe Mitchristen, lasst uns noch viel bewusster einander vergeben. Das ist wichtig für den Endspurt. Lasst uns noch viel, viel bewusster Dinge begraben, im besten Sinne des Wortes. Nicht, weil wir harmoniesüchtig sind oder weil wir die Dinge aussitzen wollen, sondern weil es vom Herrn Jesus so gewollt ist. Er vergibt uns und wir wollen einander vergeben. Und es gibt Situationen, die sind persönlich einfach unheimlich verhakt. Die können wir nicht so schnell auflösen. Da können wir nicht einfach so den gordischen Knoten durchschlagen und sagen, ich gehe jetzt mal zu dem hin und wir sprechen ein Wort oder wir gehen mal eine halbe Stunde spazieren und dann haben wir nie mehr Probleme miteinander. Es gibt auch unter Christen, wir haben ja gestern gehört von der Sünde, die auch uns Christen noch anhaftet. Aber wir sollen uns dadurch nicht lähmen lassen. Und wenn Dinge sich nicht auflösen lassen, dann lasst uns beten für die betreffende Person. Aber wenn jemand uns um Vergebung bittet, dann lasst uns ihm vergeben. Und wenn er noch nicht erkannt hat, dass er uns um Vergebung bitten müsste, dann lasst uns trotzdem für ihn beten und lasst uns selber vergeben, wo immer. Und lasst uns um Vergebung bitten, wo es nötig ist, dass der andere uns vergeben kann. Lasst uns diesen Ballast abwerfen auf der Zielgerade. Willi Wühlbeck hätte auch nicht mit dem Rucksack mit 10 Kilo Steinen die 800 Meter Weltmeisterschaft gewinnen können. Lasst uns das ablegen. Der Herr nimmt uns das ab. Er nimmt uns diesen Rucksack von den Schultern durch seine Vergebung. Und dann, wie gesagt, lasst uns das lernen mit der Gastfreiheit. Ich bin so dankbar, dass das an vielen Stellen auch in unserer Gemeinde so liebevoll praktiziert wird. Das ist auch eine Liebe, die von Jesus kommt, dass einer bereit ist, sein Haus zu öffnen. Für Mitchristen. Und auch für andere, die auf der Suche sind und Geborgenheit und Hilfe brauchen. Haustür offen ist oft auch Herzenstür offen. Und Sie müssen wissen, damals war es die Zeit der Christenverfolgung. Da war es auch manchmal nicht ungefährlich, wenn jemand kam und an die Tür klopft und sagt, ja, ich bin ein Mitchrist der Unterkunft. Das waren manchmal auch Spione. Man war nicht immer sicher, ist das ehrlich? Es war ein Risiko, seine Tür zu öffnen. Doch bei uns ist ja manchmal ein Risiko, zu sagen, oh, was wird der da bei uns sehen? Ist gerade aufgeräumt, was wird er sagen und so. Das ist ein Risiko, die Haustür zu öffnen. Aber das gehört dazu zur Strategie für den Schlussspurt. Lasst uns unsere Häuser öffnen und unsere Herzen öffnen. Lasst uns füreinander Sorge tragen. Lasst uns einander die Lasten tragen und in dieser Weise einander begleiten. Also, das ist Punkt 1c, die Liebe, Entschuldigung, 1b, die Liebe zum Nächsten. Und dann mündet diese Liebe zum Nächsten in die Liebe zur Gemeinde. Das ist Punkt 1c. Ja, die nächsten Verse hier in 10 und 11 beschreiben den verbindlichen Dienst in der Gemeinde. Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes, sagt Vers 10. Und Vers 11 fährt dann fort, wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, also auf andere Weise dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Bist du bereit? Bist du bereit, verbindlich im Rahmen einer Gemeinde dem Herrn zu dienen und deinen Glaubensgeschwistern zu dienen? Das ist die Frage, die dahinter steht. Bist du bereit, dein Leben nicht wie in eine Sekte gewissermaßen hineinketten zu lassen in eine Organisation? Das ist nicht gemeint. Aber bist du bereit, aus freien Stücken verbindlich dich zu einer Gemeinde zu halten, in der das Wort Gottes gelehrt und in der es uns gegeben hat, geehrt wird? Bist du bereit, dort verbindlich dich einzubringen? Verlässlich zur Sache des Evangeliums dort zu stehen. Es gibt auch unter vielen Evangelikalen so diesen Trend, diesen typisch postmodernen Trend zum Individualismus und zur Unverbindlichkeit. Ja, wir wollen gerne bestimmte Dinge mitnehmen und unsere geistliche Versorgung haben, wenn es geht, aber wir wollen uns nicht festlegen. Und wir wollen gerne mal hier hinspringen und da hinspringen. Ich bin nicht dagegen, dass man viele Kontakte mit anderen Christen pflegt. Aber die Frage ist, bin ich bereit, mich wirklich verbindlich zu einer geistlichen Gemeinschaft zu halten? Und dazu sollten wir uns gegenseitig ermutigen. Ich weiß, dass es für viele schwierig ist, in ihrem Umfeld eine bibeltreue Anlaufstelle zu finden. Das muss man ganz nüchtern sehen. Die Geschwister haben es schwer genug und denen wollen wir nicht noch zusätzlich ein schlechtes Gewissen machen. Aber such auch du wirklich verbindliche Gemeinschaft. Fang vielleicht mit einem Gebetskreis an in deinem Haus. Oder mit einem Hauskreis, in dem ihr gute Predigten hört oder lest und euch um das Wort Gottes schart. Wir brauchen verbindliche Gemeinschaft. Und darin dienen wir einander, dass wir uns zur Gemeinde halten. Gäbe es keine verbindliche Gemeinschaft, wären etwa Veranstaltungen wie diese Bibeltage nicht möglich. Es ist doch, das Wenigste ist hier zu stehen und die Predigten zu halten. Was steckt dahinter an vielen kleinsten Vorbereitungen in unserem Mitarbeiterkreis? Das ginge nicht, wenn nicht viele sich ganz verbindlich reinhängen würden in diesen Dienst. Weil sie sagen, wir wollen dem Herrn Jesus Christus damit dienen und wir wollen unseren Mitchristen damit dienen, dass diese Bibeltage durchgeführt werden können, dass Menschen hier eine Anlaufstelle finden, dass sie auch merken, sie sind willkommen, wir wollen sie auch, soweit das geht, unter diesen Rahmenbedingungen, wir wollen sie auch ein bisschen verwöhnen, wir wollen, dass sie merken, dass die Liebe Christi uns verbindet. Das geht nur durch verbindliche Gemeinschaft und Mitarbeit. Also lasst uns bereit sein, einander in dieser Weise zu dienen. Liebe zum Herrn, Liebe zum Nächsten und diese Liebe gewinnt dann auch konkrete Gestalt in der verbindlichen Liebe zur Gemeinde. Paulus sagt, wenn ihr den Endspurt bestehen wollt, dann braucht ihr das. Und diese Dienstgesinnung kann wachsen, wenn wir unsere Gemeindearbeit woran ausrichten? An Gott. Das ist hier so deutlich. Theologisch würde man sagen, das ist durch und durch theozentrisch. Also Gott steht im Mittelpunkt. Es geht um Gottes Wort. Ja, wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Ist nicht interessant, wer das sagt und was der noch für so persönliche Meinung hat oder so, sondern dass es Gottes Wort ist. Darum geht es. Und wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, Es wird in Gottes Kraft gedient, mit seiner Vollmacht, im sich verlassen auf seine Hilfe. Und das, was wir dabei anstreben, ist Gottes Ehre, die gepriesen werden soll. Nicht, dass hinterher Leute sagen, oh, das ist eine tolle Gemeinde da in Hannover und was haben die alles auf die Beine gestellt? Wir freuen uns natürlich, wenn sie uns weiterempfehlen, damit hier viele zum Predigthören hinkommen. Aber es geht darum, dass der Herr gepriesen wird. Dass sie sagen, was haben wir für einen großen, gnädigen Herrn, der uns solche Gemeinschaft schenkt, unter seinem Wort, dessen Wort so lebendig ist, der mit den Händen seines Wortes nach unserem Leben greift, der uns stärkt, der uns auch durchschüttelt, wenn es nötig ist. Das macht unser Herr. Es geht um sein Wort, es geht um seine Ehre. Und deswegen geht es auch um die Liebe zu ihm. Zu ihm, zu unserem Nächsten und zu seiner Gemeinde. Das ist der erste Punkt in der Strategie für den Endspurt, Liebe. Und Sie haben schon gesehen, diese Liebe wird immer praktisch und sie wird immer konkret. Und frage dich, wie steht es mit deiner Liebe zu Gott? Wie steht es mit deiner Liebe zu deinem Nächsten? Und wie steht es mit deiner Liebe zu deiner Gemeinde? Und nur mit dieser Liebe, mit dieser Einbindung in das Verhältnis zu Gott, zum Nächsten, zur Gemeinde, kann dann der zweite Schritt der Strategie bewältigt werden. Ich sag's gleich zum Trost, nicht jeder dieser Schritte wird gleich lang behandelt. Sie können jetzt also keine Hochrechnung anstellen, wie lange die Predigt dauern wird. Das weiß ich ehrlich gesagt selber nicht. Aber ich habe die Uhr doch im Auge. Also, der zweite Punkt dieser Strategie ist Leiden. Das kommt gleich als Nächstes, Leiden. Und dazu lesen wir die Verse 12 bis 19. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit, das ist ein Ausdruck dafür, dass er seine Herrlichkeit offenbart, wenn er wiederkommt. Also es ist wieder das Thema Wiederkunft, das hier anklingt. Paulus spricht auch von der Zeit seiner Offenbarung im Hinblick auf die Wiederkunft Jesu, dass ihr also auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt eingreift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Das haben offensichtlich manche den Namen Christen als Schimpfwort auch benutzt. Denn, Vers 17, die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und wenn der Gerechte schon kaum errettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben? Darum sollen auch die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Einige kurze Hinweise dazu. Petrus schreibt Mitte der 60er Jahre. Also der Brand Roms steht kurz bevor oder ist schon passiert. Nero hat die Christen als Sündenböcke ausgeguckt. Er hat selber veranlasst offensichtlich, dass Teile niedergebrannt werden von Rom. Teilweise wohl auch, um seine skurrilen Bauideen oder teilweise auch gigantischen Bauideen zu verwirklichen. Und die Christen mussten dran glauben, sie waren der Sündenbock und jetzt hatte man einen Grund und man verfolgte sie. Und es beginnt jetzt eine Periode gezielter Christenverfolgung, die etwa 200 Jahre dauern wird. Eine schlimme Zeit. Und wir wissen, dass ja heute auch Christenverfolgung massiv geschieht. In vielen, vielen Ländern, motiviert durch den Islam, teilweise auch motiviert durch den Hinduismus, motiviert durch andere diktatorische Systeme. Auch durch den Kommunismus Verfolgung gibt es noch bis heute. Und Petrus macht deutlich, Leute, auch das gehört zum Endspurt dazu, dass es Verfolgung gibt, dass es Druck gibt, dass es Verfolgung im Kleinen gibt, auch in demokratischen Ländern. Es ist auch ein Teil Verfolgung, wenn einer in der fünften Klasse gehänselt und niedergeschrien wird, weil er sagt, ich glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und wir sollen damit rechnen, sagt Petrus, Vers 12, lasst euch die Hitze nicht befremden, als widerführe euch etwas Seltsames. Also rechnet damit. Das ist der Punkt A. Ja, leiden, erwarten. Es dient dazu, unseren Glauben zu stärken, hat übrigens schon Kapitel 1, Vers 6 und 7 gesagt. Und darum sollen wir die Widerstände bewusst und dankbar annehmen. Das können wir natürlich nur aus Gottes Kraft. Aber erwarte das Leiden, nicht suche danach, wir sollen nicht martyriumsgeil sein. Also, dass wir sagen, fühlen uns besonders geistlich, bitte den Begriff zu entschuldigen, wir fühlen uns besonders geistlich, wenn wir nun besonders schwer bekämpft werden. Das gibt's ja auch, so ein Hang zum Martyrium. Das ist nicht gemeint. Aber rechne damit und lass, vor allem wundere dich nicht, wenn sowas kommt, das ist normal. Und dann B, das Leiden annehmen. Sagt Vers 13 und 14, das Leiden annehmen, freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben möget. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, also der Geist Gottes, der ein Geist der Herrlichkeit ist, ruht auf euch. Es ist eine ganz besondere Ehre und es schenkt euch auch eine ganz besondere Nähe, wenn ihr um Jesu Namen willen leidet und geschmäht werdet. Also das ist Punkt 2b, das Leiden annehmen. Petrus sagt, nimm's gerne an. Du wirst eine besondere Freude dabei auch von Jesus geschenkt bekommen, auch wenn du dir das nicht vorstellen kannst. Und er zitiert hier schon wieder, ich weiß nicht, ob Sie das gemerkt haben, er zitiert hier schon wieder aus der Bergpredigt. Das haben wir ja gestern in Kapitel 2, Vers 12 gesehen, dass er Jesus zitiert. Und so macht er es auch hier. Und ich will Ihnen den Vers vorlesen, den er aus der Bergpredigt zitiert. Das ist Matthäus 5, ab Vers 10. Da hat der Herr selber gesagt, selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelsreich. Selig seid ihr, Vers 11, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie auch verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ja, wir sollen das Leiden annehmen und wir sollen uns sogar in einer nüchternen Weise darüber freuen, sagt Petrus. Und so zitiert er im Grunde genommen den Herrn Jesus aus der Bergpredigt. Und wissen Sie, da steht ein hochinteressantes Wort in der Bergpredigt, das Jesus benutzt, wenn er vom Jubeln spricht. Freut euch und jubelt. Da steht im Griechischen das Wort Hagaliao. Das ist ein besonders farbiges Werk. Daher kommt vielleicht unser Halligalli. Also das springt vor Freude in die Luft, heißt das eigentlich. Springt vor Freude in die Luft. Hagaliao. Ihr könnt überglücklich sein, denn ihr steht in einer Linie mit den Propheten. Ihr erweist euch als treu und ihr zeigt auch, dass die anderen den Herrn und sein Wort ernst nehmen müssen, wenn sie sich an euch stoßen. Die Feindschaft der Welt ist ein Gütesiegel auf die Echtheit eures Christseins. Die Feindschaft der Welt ist eine Beglaubigung, dass du zum Reich Gottes dazugehörst. Und darum ist es eine Ehrensache, um des Namens Jesu willen geschmäht zu werden, verfolgt zu werden, Druck zu bekommen. Eine Frau hat gesagt, sie hätte das so erfahren, dass eine gute Freundin sie, nachdem sie Christ geworden war, so total abgelehnt hätte. Und sie hat gesagt, es tut weh, diese Feindschaft zu spüren. Aber dann hat sie hinzugefügt, aber zum ersten Mal in meinem Leben erfahre ich, was es bedeutet, wegen Jesus von der Welt getrennt zu sein. Und sie sagt, dafür ist sie dem Herrn so dankbar, dass sie diese Erfahrung auch machen darf, was es bedeutet, um Jesu willen von der Welt getrennt zu sein und Feindschaft zu erleben und dass darin auch ein besonderer Segen liegt und eine besondere Nähe zum Herrn. Und wieder mahnt Petrus zur Nüchternheit, wenn er uns dann sagt, Leute, aber provoziert das nicht mutwillig. Das ist 2c. Also Leiden erwarten, Leiden annehmen, Leiden nicht provozieren. Ich habe Ihnen jeweils die Bibelverse dazu geschrieben. Das ist Vers 15. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder ein Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt eingreift. Also Leute, ihr sollt nicht deswegen leiden, weil ihr euch blöd benehmt, weil ihr mutwillig provoziert, weil ihr taktlos um euch schlagt, weil ihr in einer völlig unvernünftigen Weise ständig irgendwo mit dem Kopf gegen Wände rennt, wo es nicht nötig ist, weil ihr weltfremd seid. Das nicht. Also 2c, das Leiden nicht provozieren. Und ihr dürft euch nicht beschweren, wenn ihr leidet, weil ihr Mist baut. Aber damit verunehrt ihr Jesus und das ist kein geistliches Leiden. Und dann kommt noch dieser interessante Hinweis, ihr sollt nicht leiden als jemand, der in ein fremdes Amt eingreift, ist das hier übersetzt. Das ist ein ganz, ganz seltenes griechisches Wort. Ich glaube, das gibt's nur einmal im Neuen Testament. Das heißt, alutrie Piskatos, Allotrie Piskatos. Also von Allotria, lauter andere Sachen, das ist einer, der sich in fremde Sachen einmischt, die ihn nichts angehen. Das ist hier gemeint. Einer, der sich in fremde Sachen einmischt, die ihn nichts angehen. Das heißt nicht, bitte nicht falsch verstehen, wir sollen uns ja als Christen einmischen. Wir sollen uns einmischen in die Politik, wir sollen uns einmischen in die Gesellschaft, wir sollen die Werte Gottes zum Tragen bringen, wir sollen die Politiker an die 10 Gebote erinnern, wir sollen dazwischen fahren, wenn die Meinungsfreiheit in Gefahr ist, wir sollen gegen die Abtreibung protestieren, wir sollen die biblische Position zur Homosexualität immer wieder zur Sprache bringen, wir sollen auch über dieser Demokratie mit wachsamem Auge als Christen beten und versuchen deutlich zu machen, wo demokratische Freiheitsrechte in Gefahr kommen. Wir sollen uns einmischen, wir sollen politische Leute sein als Christen, auf alle Fälle. Aber wir sollen es nicht mit dem Glauben in einer Weise vermischen, dass wir glauben, wir könnten die Welt verbessern. In dem Sinne, dass wir sie grundsätzlich ändern würden, bevor Jesus wiederkommt. Nein, wir sollen uns in rechter Weise einmischen, aber wir sollen nicht unnötig Ärger machen. Wir sollen nicht an Punkten, wo es gar nicht um geistliche Grundfragen geht, auffallen, weil wir ständig dagegen sind. Egal was läuft in der Schulklasse, die Christen machen immer Krach. Die haben an allem was zu nörgeln. Und sie tragen das mit einer Pampigkeit vor, dass sie schon durch ihre Form die Nichtchristen frustrieren oder gegen sich aufbringen. Das ist hier gemeint. Das heißt, wir sollen taktvoll sein. Wir sollen genau überprüfen, ist das jetzt geistlich geboten, was zu sagen? Oder ist das nur unser Geschmack, dass wir das jetzt machen wollen? Und wir sollen so reden, dass die Nichtchristen uns verstehen können. Dass sie merken, das sind Leute, die bemühen sich darum zu kommunizieren. Die stellen sich nicht einfach hin und sagen ihren Spruch und dann ist gut und dann lassen sie die Leute mit dem Ärger zurück. Das meint Petrus hier wahrscheinlich mit diesem Begriff, nicht in ein fremdes Amt eingreifen, also nicht sozusagen über Sachen Krach schlagen, die uns nichts angehen, wo wir einfach nur uns blöd verhalten, taktlos, unsensibel, gedankenlos. Also das Leiden nicht provozieren. Und wenn wir dann dennoch leiden, dann können wir es umso getroster ertragen. Und das ist 2D, das Leiden richtig einordnen. Das hatte ja schon in Vers 14 begonnen. Diese Einordnung des Leidens ist eigentlich Grund zur Freude, weil es eine Ehrensache ist, für den Herrn Jesus zu leiden. Und diese Einordnung geht dann in den Versen 16 bis 18 noch weiter. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht. Dann muss er sich auch keine Sorgen machen. Dann wirft er auch keine Schande auf den Namen Jesu, sondern dann ehrt er Gott mit diesem Namen, der offensichtlich damals teilweise als Schimpfname verwendet wurde. Dann lasst die ruhig reden und sagen, ach, diese Christen, die setzen sich schon wieder gegen die Abtreibung ein. Diese Christen, die sagen schon wieder, dass Jesus der einzige Weg zur Rettung sei. Diese Christen, die nehmen es schon wieder so genau damit, dass sie keine Steuern hinterziehen wollen. Dafür wollen wir dann gerne leiden und das Leid ist keine Schande. Darin dürfen wir Gott dann ehren. Und das Leid wird auch eingesetzt von Gott, macht Petrus hier deutlich, um uns zu reinigen, um uns zu läutern, um uns zu erziehen. Ja, das meint diese Formulierung, es ist die Zeit da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Das sind wir. Und Gott reinigt auch sein eigenes Haus, seine eigene Familie. Hebräer 12, Vers 6 und 7 sagt, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und das ist hier im Grunde genommen gemeint. Gott kann das Leid auch einsetzen, um uns zu läutern. Um uns zu korrigieren, aber auch um uns stark zu machen, weil wir in diesem Leid merken, dass er uns durchträgt. Und es kann ein heilsames, reinigendes, richtendes Leiden auch sein. Verstehen Sie, wir schauen nicht dahinter. Wir können nicht sagen, das Leid, das du jetzt trägst, damit richtet Gott dich und erzieht dich. Das weiß allein Gott, welche Funktion das Leiden jeweils hat. Aber Petrus sagt, habt das im Blick. Es ist ganz normal, dass Gott uns reinigt und er kann dazu auch diese Situationen benutzen. Ordne das richtig ein und sei ganz getrost. Prüfe dein Gewissen am Wort Gottes und wenn du wirklich guten Gewissens sagen kannst, ich bin mir keiner Schuld bewusst, ich versuche wirklich treu dem Herrn hier gehorsam zu sein, dann kannst du die Dinge ganz gelassen auf dich zukommen lassen. Und er wird dich da durchtragen und er wird dich durch dieses Leiden durchbringen und du stehst ganz anders da als die Nichtchristen. Denn die haben, wenn das Gericht Gottes kommt, überhaupt keine Chance. Die können darin nicht bestehen, weil sie nicht Jesus haben, der sie vertritt, der vor ihnen steht und der ihnen alle Schuld vergibt. Also ihr müsst das Leid richtig einordnen, sagt Petrus. Und nur wenn ihr das Leid von Gott her versteht, dann könnt ihr es auch richtig nutzen. Und das ist der Punkt E, 2E, das Leid nutzen. Das steht in Vers 19 dann. Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Das heißt,
Wenn Leid kommt, nutze die Situation, um dein Leben umso fester in Gott zu verankern.
Das Leid kann manchmal auch für uns sehr heilsam sein, weil wir, wenn es uns zu gut geht, oft Gott schnell vergessen oder uns nicht so sehr drum kümmern. Ich bete manchmal, Herr, lass mich doch diese Dinge lernen, ohne dass du mir übermäßig viel Leid schenken musst dafür. Ja, aber manchmal geht's offensichtlich nicht anders. Und dann benutzt Gott diese Situation, um uns umso mehr wirklich zu verankern in seiner Nachfolge. Und Petrus verwendet hier ein wunderschönes Wort. Er sagt, dass wir, was sollen wir hier tun? Unsere Seelen ihm anbefehlen. Wissen Sie, da steht im Griechischen ein Wort, das kommt eigentlich aus dem Bankwesen. Das heißt, dass wir unsere Seelen bei Gott deponieren. Das ist eigentlich gemeint. Dass wir unsere Seelen bei Gott, also unser Leben bei Gott, deponieren. Das heißt, zur sicheren Aufbewahrung geben. Wenn Leid kommt, nutz das, um dein Leben umso fester beim Herrn zu verankern. Und sag ihm, Herr, du musst mein Leben in deinem Depot sicher verwahren. Du musst es festhalten. Du musst es sichern. Ich kann es nicht selber sichern. Du musst es tun. Pack mein Leben in dein Depot. Und lass keinen ran, der da nicht ran darf. Also, so dürfen wir unser Leben gerade in solchen Zeiten dem Herrn besonders anvertrauen. Und wir dürfen wissen, er versucht uns nicht über das, was wir aushalten können. Und Petrus betont, als dem treuen Schöpfer. Warum redet er ausgerechnet hier vom Schöpfer? Weil er uns wahrscheinlich damit sagen will, er hat alles in der Hand. Er hat dich gemacht. Ihm gehört dein Leben. Er ist absolut souverän über allen deinen Wegen. Er ist der treue Schöpfer, dem du es anvertrauen und ohne Vorbehalt ins Depot legen kannst. Und er kann jede Situation verändern. Er hat alles in seiner Hand. Er kann dir Neues zuwachsen lassen, wo du gar nicht damit rechnest. Er hält dein Leben fest. Er, der dich geschaffen hat. Und der über allem steht. Und dann kannst du diese Zeit nicht nur nutzen, dein Leben bei Gott zu deponieren, sondern du kannst sie sogar noch nutzen, um was Gutes zu tun. Also, das heißt, du sollst, wenn du ins Leid kommst, nicht in Apathie verfallen, nicht in Selbstmitleid verfallen. Du sollst nicht sagen, ach, jetzt geht mir das auch noch so und ach, ich muss da jetzt zwar irgendwie durch, aber ich ziehe mich zurück und lass mich doch alle in Ruhe. Sondern Gutes tun. Der Herr will dir die Kraft schenken, heißt das auch, dass du sogar in Leidensphasen noch Gutes tun kannst. Das ist auch eine Verheißung, das Leid nutzen. Also, 5 Aspekte zum Leiden: es erwarten, es annehmen, es nicht provozieren, es richtig einordnen und es nutzen. So, und jetzt gehen wir schnell noch die letzten Punkte durch. Das dritte ist Leiterschaft. Nach Liebe und Leiden ist Leiterschaft das nächste, was Petrus hier anführt als wichtigen Punkt in der Strategie. Und das ist doch ganz logisch. Wenn das Leid kommt, ist es für die Christen besonders wichtig, dass sie auch wo Stabilität haben? In der Gemeinde. Und was ist für die Stabilität und die Ausrichtung einer Gemeinde von vordringlicher Wichtigkeit? Ihre Leiterschaft. Deswegen ist es ganz schlüssig, dass Paulus das jetzt nach dem Thema Leid, das Thema Leiterschaft bringt. Und sagt, Leute, wenn ihr mit euren Gemeinden durch Leidenszeiten durchkommen wollt, braucht ihr eine intakte Leiterschaft. Und dazu gibt Petrus uns jetzt auch einige Hinweise, die ich ganz schnell streifen will. Was gehört zu dieser Leiterschaft? Sie ist A, motiviert durch das Vorbild der Apostel. Und deswegen erinnert Petrus hier in Vers 1, Kapitel 5 sind wir jetzt schon, das macht auch Mut. Petrus in Vers 1 verweist er zunächst mal auf sein eigenes Vorbild. Er sagt, die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Also Petrus erinnert an seinen eigenen Dienst und er bezeichnet hier sich ganz bescheiden als Mitältester. Er sagt nicht, ich bin der Erzälteste oder der Oberälteste oder der Allerälteste oder der Papst oder so, ja, sondern er sagt, ich bin der Mitälteste, ich bin euer Bruder. Und er verweist auf seinen eigenen Dienst. Und das war für viele besonders ermutigend. Warum? Warum? Weil seine umstrittene Vergangenheit doch bekannt war. Die wussten doch alle, was er für ein wankelmütiger Typ gewesen war. Das war doch dokumentiert in den Evangelien. Das war Petrus. Es war sehr risikoreich, die Evangelien zu schreiben. Und Petrus musste das so hinnehmen, dass der Christenheit die Wankelmütigkeit seiner jungen Jahre bekannt war. Man, gut, dass wir nicht in den Evangelien stehen. Aber sein Vorbild zeigt auch, was der Herr aus einem wankelmütigen Mann machen kann. wenn der sich ihm ganz anvertraut. Und dieser Petrus, der hat dann eine solche Einsatzbereitschaft gezeigt. Es gibt ein sehr schönes Buch über die Apostel, was wir auch auf unserem Büchertisch haben. Und da schreibt John MacArthur etwas über die Einsatzbereitschaft von Petrus. Ganz kurzes Zitat. Er sagt, es gibt auch bestimmte Merkmale, die ein Leiter gewissermaßen mitbringt und die gut sind, wenn er später Menschen führen will. Bei Petrus haben wir diese Wissbegier, dass er immer alles akribisch rauskriegen wollte. Bei Petrus haben wir Initiative. Ja, der hat nicht lahm in der Ecke rumgesessen und die anderen erstmal machen lassen, sondern bomm, der ist vorangegangen. Manchmal auch übereilig und übereifrig und zu schnell. Aber er war wissbegierig, er war initiativ und er war noch etwas. Er war einsatzfreudig. Er war einsatzfreudig und das hat John MacArthur so schön charakterisiert. Er sagt, echte Führungskräfte in Bezug auf Petrus befinden sich mitten im Geschehen. Sie sitzen nicht im Hintergrund und sagen allen anderen, was sie zu tun haben, während sie ein angenehmes Leben führen und sich aus dem Kampf heraushalten. Nein, sie sind immer von einer Staubwolke umhüllt. Sie sind immer von einer Staubwolke umhüllt. So können Sie sich den Petrus vorstellen. Ein Cartoon über Petrus, Petrus in einer Staubwolke, ja. Der war in Action, der Mann, der hat sich reingehängt und das hat Gott benutzt, um ihn zu diesem führungsfähigen Typen zu machen. Und da erinnert er jetzt ganz bescheiden dran und er erinnert auch an den Lohn, den der Herr seinen Leuten schenken will. Ich bin Teilhaber auch an der Herrlichkeit, die offenbart werden wird. So, also, das ist das eine. Die Leiterschaft ist motiviert durch das Vorbild der Apostel. Dann Punkt B, 3b, sie wird normiert durch den Hirtenauftrag. Also ist ganz klar, was die Leiter tun sollen, nämlich sie sollen, Vers 2, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Also das ist der Hirtendienst. Die Ältesten sollen die Herde weiden, dadurch, dass sie dafür sorgen, dass die biblische Wahrheit treu verkündigt wird. Sie sollen über die Lehre wachen. Sie sollen die Verantwortung, die geistliche Fürsorge dafür tragen, dass die Gemeinde geistlich genährt wird. Sie sollen dann noch etwas tun. Sie sollen achten auf die Gemeinde. Das heißt, sie sollen die positive Nahrung gewissermaßen bereitstellen, die Rahmenbedingungen dafür schaffen, darauf achten, dass genügend Lehre in der Gemeinde da ist. Zum Weiden gehört auch dann die Fürsorge, dass Menschen Ansprache finden, die sie brauchen. Dass Christen nicht übersehen werden, die im Leid sind, dass Kranke besucht werden, dass Menschen, die in finanziellen Nöten sind, nicht hängen gelassen werden, dass Streit geschlichtet wird, dass Sünde, die im Leben Einzelner offenkundig wird, angesprochen wird und geklärt wird. Sie sollen die Gemeinde weiden. Sie sollen nicht alles selber tun, aber sie tragen die Verantwortung dafür, dass diese Dinge geschehen. Sie sollen dafür sorgen, dass Mitarbeiter andere Aufgaben wahrnehmen, sie dabei unterstützen, aber sie tragen die Verantwortung dafür, dass die Gemeinde auf einer grünen Weide der Wahrheit Gottes leben kann. Das ist das eine, aber sie sollen auch Acht geben auf die Gemeinde, steht hier. Das heißt, sie sind nicht nur für die Weidefläche zuständig, sondern auch für den Zaun, der um diese Weide als Schutz gebaut werden muss. Sie müssen wachsam sein, wo Irrlehren auftauchen. Sie müssen merken, wenn falsche Strömungen in die Gemeinde hineinkommen. Sie müssen achtsam sein, wenn aus der Gemeinde heraus bestimmte Tendenzen und Thesen sich aufwerfen, die der Gemeinde schaden würden, wenn man ihnen freien Lauf ließe. Also, sie sollen weiden und wachen. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Sie sollen nicht diplomatisch alles abfedern. Also Leiter in einer Gemeinde sind nicht dazu da, dass immer Harmonie herrscht. Sie sollen schon taktvoll sein. Sie sollen keine Rambos sein, die selbstständig zum Anlass von Streit werden. Dann haben sie ihr Amt auch verfehlt. Aber sie sollen nicht die Decke über alles breiten, sondern klären. Taktvoll und liebevoll klären. Behutsam Situationen erkennen. Empfindsam wahrnehmen, wo Menschen auch in Not sind. Sensibel sein dafür, wo Fragen auftauchen. Und erkennen, wenn Einzelne drohen, sich zurückzuziehen, weil sie sich unverstanden fühlen. Oder wenn andere anfangen zu klüngeln und Parteiungen zu bilden. Es ist ein schwieriger Dienst, Gemeinde zu leiten. Und es erfordert viel Gnade Gottes. Und keiner von uns wäre dazu in der Lage, das zu tun, wenn es auf uns ankäme.
Das muss man ganz deutlich sagen. Aber der Herr erbarmt sich über uns. Und es ist ein großes Geschenk, wenn Leiterschaft in einer Gemeinde in Einmütigkeit und gegenseitiger Liebe und Achtung und Rücksichtnahme miteinander lebt. Das ist ein großes Geschenk. Und ich bin so dankbar, dass der Herr uns dieses geschenkt hat. Dass auch ich als Pastor, der ich ja nur einer von den Leitern bin, mit einer speziellen Aufgabe, aber einer von den Leitern, dass ich weiß, dass die anderen, die mit mir diese Gemeinde leiten, dass die voll hinter meinem Dienst stehen, dass sie mir aber auch ganz offen gerade deshalb die Wahrheit sagen, dass wir über alles reden können, dass wir nicht einen unter uns haben, der versucht, immer seinen Kopf durchzudrücken, sondern dass wir gemeinsam nach den Lösungen suchen für die anstehenden Fragen und dass jeder, und das merkt man auch bei den Beratungen, dass jeder wirklich bereit ist, auch auf den anderen zu hören und sich auch was sagen zu lassen und nochmal nachzudenken, wenn der andere noch einen anderen Aspekt reinbringt. Das ist ein Geschenk, was der Herr uns macht. Und wir haben wachsam und verantwortlich mit diesem Geschenk umzugehen. Wer immer seinen Kopf durchsetzen will, wer ein Starrkopf ist, wer Freude daran hat, eigenmächtig Entscheidungen durchzupauken, der taugt nicht zur Gemeindeleitung. Das ist ganz, ganz klar von dem her, was die Bibel sagt. Und wir alle brauchen es, dass der Herr uns da ständig wieder an unseren Auftrag erinnert. Aber, und das ist 3c, Leiterschaft ist auch gefährdet. Sie wird attackiert, wodurch? Durch falsche Motive. Und Petrus nennt hier 3 falsche Motive. Gezwungen statt freiwillig, sagt er. Sie sollen das nicht gezwungen tun, sondern freiwillig. Das heißt, sie sollen ihre Arbeit fleißig machen. Man soll sie nicht zur Jagd tragen müssen. Verstehen Sie? Die sollen freiwillig sich reinhängen. Denen soll das ein inneres Bedürfnis sein, sich einzusetzen für die Gemeinde. Die sollen nicht ständig an ihre Pflichten und Aufgaben erinnert werden müssen, womöglich noch durch die Gemeinde. Was wären das für Hirten, denen die Schafe sagen müssen, nun macht mal den Zaun hier zu. Gezwungen, nicht gezwungen, sondern freiwillig. Und dann das andere, sie sollen es nicht tun, wie sagt Petrus hier, nicht um schändlichen Gewinns willen. Das muss ja nicht unbedingt materieller Gewinn sein. Das kann auch Gewinn an Image sein, dass jemand unbedingt Gemeindeleitung machen will, weil er dann denkt, mehr zu gelten. Er kriegt höchstens mehr Prügel, wenn er das macht. Das wird er dann aber erst merken, wenn er es macht. Wir sagen immer, dieser Dienst ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Ja, aber wenn jemand mit diesem Motiv denkt, ja, dann bin ich Gemeindeleiter und dann habe ich eine besondere Position und kann viel mitentscheiden, völlig falsches Motiv. Nicht um schändlichen Gewinns willen, nicht weil es imagefördernd ist oder Geld steigern sowieso nicht, sondern, was sagt Petrus, von Herzensgrund. Aus einem liebenden Herzen heraus, aus einer Liebe zum Herrn, aus einer Liebe zur Gemeinde, aus einer Liebe zu diesem Auftrag, dass die Gemeinde gebaut wird zur Ehre Gottes. Nicht um Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Und dann schließlich, sie sollen nicht herrschsüchtig sein als Herren über die Gemeinde, sondern Vorbilder der Herde. Das ist auch so ein Ding, nicht? Als Vorbild ist man immer auch besonders gefordert. Man kann sich weniger leisten als andere. Man kann auch schneller mal behaftet werden. Wir sind ja alle nicht ohne Fehler. Man kann schneller mal behaftet werden und sagen, Menschenskinder, du gehörst zur Gemeindeleitung und was ist das? Das ist auch richtig so, dass die Gemeinde ihre Leiter behaftet und dass die Leiter sich auch untereinander behaften. Wir sollen nicht herrschsüchtig sein als Herren über die Gemeinde. Man muss dazu in Klammern aber auch sagen, dass manchmal auch, natürlich nicht bei uns hier, aber woanders, dass manchmal auch einfach, wenn unangenehme Entscheidungen getroffen werden, denen, die diese Entscheidungen treffen, sehr schnell Herrschsucht vorgeworfen wird. Also manchmal wird Führung auch mit Herrschsucht verwechselt. Manchmal wird aber auch Herrschsucht als Führung verbrämt. Und dazwischen muss man eben immer gut unterscheiden, sich selber auch prüfen, als diejenigen, die Leitungsverantwortung haben, aber auch die anderen bitten, das für sich, wenn sie bestimmte Vorwürfe erheben, ehrlich zu prüfen. Ärgere ich mich jetzt nur über eine bestimmte Entscheidung und benutze dann als Blitzableiter den Vorwurf herrschsüchtig? Oder meine ich wirklich da eine falsche Vorgehensweise zu erkennen? Also, das ist kein leichtes Amt, es ist kein angenehmes Amt, aber es ist ein Amt, das der Herr auch segnet. Und es ist ein schönes Amt. Und es ist ein Amt, in dem der Herr uns auch viel Freude schenkt und in dem er uns auch besonders unsere Angewiesenheit auf ihn spüren lässt. Also, 3c war das, Leiterschaft wird attackiert durch falsche Motive. Und noch das letzte, Leiterschaft 3d wird evaluiert und honoriert durch den Erzhirten. Also sie wird bewertet, sie wird untersucht, sie steht ständig auf dem Prüfstand des Herrn Jesus. Und das müssen wir auch wissen. Wir stehen ständig auf dem Prüfstand. Jeder Christ sowieso. Aber die Leiter erst recht und besonders. Wir müssen das, was wir tun und das, was wir lassen, natürlich vor der Gemeindeversammlung verantworten. Das ist auch richtig und wichtig. Aber wir müssen es in erster Linie vor unserem Herrn verantworten. Und das Urteil des Herrn ist strenger als das der Gemeindeversammlung. Es ist manchmal auch gütiger als das der Gemeindeversammlung. Aber es ist das Urteil, das letztlich entscheidet über die Qualität unseres Dienstes. Und es ist für jeden, der Leitungsverantwortung hat, sei es für eine Gemeinde, sei es für ein Glaubenswerk, sei es für einen Hauskreis, sei es für eine Kindergottesdienstgruppe und sei es für eine Familie. Jeder Vater hat Leitungsverantwortung auch für seine Familie. Muss ich immer wieder klar machen, mein Dienst wird evaluiert von dem Herrn aller Herren. Und ich tue das in Verantwortung vor ihm und ich habe ihm Rechenschaft dafür abzulegen. Und ich habe mich an seinen Kriterien zu orientieren und die einzuhalten. Und ich habe seinen Anspruch mir gegenüber gelten lassen. Und es brauchen alle, die in irgendeiner Art von Leitungsverantwortung stehen, besondere Fürbitte. Deswegen ist es auch so wichtig, dass eine Gemeinde für ihre Leiter betet. Und ich weiß, dass viele, viele hier in unserer Gemeinde für unseren Leitungsdienst beten. Ich weiß, dass viele für meinen Predigtdienst beten und uns tragen. Und das macht es zu einer großen Freude und zu einem großen Vorrecht, wirklich in dieser Gemeinde auch Pastor sein zu dürfen. Ich sage das ganz, ganz offen und persönlich an dieser Stelle. Also, das ist wichtig. Das ist wichtig für die Gemeinde in der Endzeit. Das ist wichtig für den Endspurt, dass Gemeindeleitung nach dem Willen Gottes lebt. Sie wird immer wieder Fehler machen. Sie wird immer wieder bestimmten Versuchungen erliegen. Sie wird immer wieder gefährdet sein. Aber sie hat sich immer wieder an den Ordnung Gottes ausrichten. Und sie muss immer damit rechnen, ja, da fehlt im Grunde genommen noch was von der Attacke. Sie muss immer wieder damit rechnen, auch von missliebigen Leuten attackiert zu werden, denen irgendwas nicht passt, die vielleicht an irgendeiner Stelle auch auf eine Sünde aufmerksam gemacht worden sind, die sie nicht abstellen wollen, die vielleicht sich in ihren Freiräumen beschnitten sehen, die sie nicht lassen wollen und die dann gewissermaßen ihre Unzufriedenheit über die Situation umleiten als Nörgelei an dem Dienst derer, die die Leitungsverantwortung haben. Das gibt es auch. Und dann muss man immer wieder viel Geduld auch lernen. Und das hängt wiederum zusammen mit dem Leiden von Punkt 2. Also, wir sind in allem wirklich vom Herrn gut aufgehoben. Und jetzt das vierte ganz schnell. Lebensschule. Die Leiter haben auch die Verantwortung, der Gemeinde in ihrer Lebensschule beizustehen und selber dieser Lebensschule sich zu stellen. Und diese Lebensschule hat mehrere Lektionen und Petrus nennt hier drei. Die Demut, das Sorgenwerfen und die Wachsamkeit gegenüber dem Teufel. Wir machen das jetzt ganz zügig, Vers 5. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Also, Demut ist wichtig und zwar einmal Demut voreinander. Wir sollen alle in demütiger Haltung einander tragen. Und da zur Demut gehört beispielsweise auch, dass ich nicht gleich zurückschlage, wenn mich einer unfair behandelt. Dass ich Verständnis habe auch und dass ich auch einsehe, wo ich anderen vielleicht auf die Nerven gehe, dass ich das auch einsehe und erkenne. Demut, wir brauchen Demut voreinander, dass einer den anderen höher achtet als sich selbst. So, wir brauchen das für diesen Endspurt, sonst kommen wir nicht richtig durch die Endzeit und können einander nicht stärken und nicht richtig mitnehmen. Und Petrus nennt hier besonders die Jüngeren, die sich den Ältesten auch unterordnen sollen, nicht nur die Jüngeren, die Älteren genauso, weil es manchmal den Jüngeren besonders schwer fällt. Es fällt manchmal aber auch den Ältesten, den Älteren besonders schwer. Die Jüngeren, weil sie so dieses aufbrausende Temperament haben und sagen so, wir stellen jetzt alle Autoritäten in Frage und wir lassen uns doch von denen nichts sagen. Und die jetzt altersmäßig Älteren, weil sie denken, naja, diese jungen Schnösel, was haben die schon in ihren Lebenserfahrungen? Ich mit meinen 130 Jahren weiß doch alles besser und die sollen mal gefälligst auf mich hören. Also es fällt allen schwer, sich einzuordnen und sich unterzuordnen. Und deswegen ist es gut, dass die Bibel uns ganz klare Kriterien und Weisungen gibt. Und dass sie auf Zeit Aufgaben vergibt. Das ist der Weg, den Gott wählt. So, und diese Demut untereinander soll letztlich verankert sein in der Demut Gott gegenüber. Das ist das Entscheidende in Vers 6. Ne? Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und Leute, wir können alles Mögliche spielen. Wir können heucheln, dass wir, wer weiß, wie demütig sind. Wir können tolle Sachen sagen. Wir können uns nach außen in den Sack und Asche hüllen, aber ein Herz voller Stolz und Hochmut dahinter haben. Und wir können immer nur beten, Herr, mach mich echt demütig vor dir. Oft ist es ja so, dass wir in dem Augenblick, wo wir sagen, ach Herr, ich danke dir für die Demut, schon wieder vom Hochmut zerfressen sind. Also das ist unser Problem, weil wir uns selber auch oft so schwer durchschauen. Deswegen, wir müssen beten, wir sagen, Herr, mach mich echt demütig in meinem Herzen. Du weißt, wie schwer mir das fällt, aber du kannst es nur schenken. Und bitte macht das zu eurem Gebet, dass der Herr euch echte Demut schenkt, sonst seid ihr auch nicht gemeindefähig. Sonst werdet ihr ständig für Streiterei und Konflikt und Unfrieden sorgen, wenn ihr nicht Demut vom Herrn lernt. Dass ihr euch einfügen könnt. Dass ihr auch mal auf euren Stolz verzichten könnt. Dass ihr auch mal den Mund halten könnt, wo es nötig ist. Dass ihr mal auf ein Widerwort nicht eingehen könnt. Aber das klar, ich kenne doch mein eigenes Herz. Lasst uns beten, dass der Herr uns echte Demut schenkt. Vor ihm. Und dann wird er uns auch mehr Demut voreinander schenken. Wichtig als Lebensschule für den Endspurt. Ah, Demut. So, und dann das nächste, Sorgenwerfen habe ich das genannt. Weil man das lernen muss, das ist wie eine Disziplin. Es gibt Speerwerfen und Diskuswerfen und es gibt Sorgenwerfen. Und von diesem Sorgenwerfen spricht hier der Bibeltext. Alle eure Sorgen werfet auf ihn. Das ist was Aktives. Dass ich meine Sorge auf den Herrn wirklich werfe. Dass ich halt sage, du weißt, wie viel Angst ich wegen dieser Examensarbeit habe, die da auf mich wartet. Ich werfe es auf dich. Du weißt, wie viel Angst ich davor habe, dass meine alte Mutter krank wird und ich dann total ans Haus gebunden bin. Du weißt, wie viel Angst ich vor dem Gespräch mit meinem Chef habe, das in 3 Tagen zu führen ist. Du weißt, wie viel Angst ich davor habe, dass ich mit meinen Finanzen nicht mehr klarkomme und irgendwann meine Familie nicht mehr richtig ernähren kann. Du weißt, wie viel Angst ich vor der Vorsorgeuntersuchung habe. Ich habe so viel Sorgen, Herr. Und es dann wirklich auf den Herrn zu werfen, das ist auch immer wieder ein Kampf. Und Luther hat gesagt, wer nicht zu werfen lernt, der wird selber umgeworfen. Der ist ein umgeworfener und verworfener Mensch. Lasst uns das immer wieder lernen, unsere Sorgen wirklich auf den Herrn zu werfen und ihm zu vertrauen und diesen Kampf nicht aufgeben des Sorgenwerfens. Das ist wichtig, dass wir nicht von Sorgen zerfressen werden in diesem Kampf auf der Ziellinie, sondern dass wir den Kopf dann wieder frei kriegen, um unsere Aufgaben wahrzunehmen, um die Menschen zu sehen, die uns brauchen, um beten zu können. Dass wir einen klaren Kopf kriegen, das kriegen wir nur, wenn wir die Sorgen auf den Herrn werfen. Und dann C4C, also Lebensschule, Demut, Sorgen werfen und Wachsamkeit und Widerstand gegen den Satan. Das gehört auch zur Nüchternheit. Also passt auf, Leute, sagt Petrus, ihr seid nicht allein. Ihr seid nicht allein. Es ist auch nicht nur Gott da, sondern der Teufel ist da. Der Widersacher is alive. Der ist da, klar. Der wirkt. Der hat ein Interesse dran, bibeltreue Gemeinden kaputt zu machen oder zumindest zu sticheln und ihnen Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Der hat ein Interesse dran, Christen mutlos zu machen. Der hat ein Interesse dran, dass Christen sich in Sünde verstricken, dass sie nicht mehr brauchbar sind für den Herrn. Der hat ein Interesse dran, alles zu tun, was irgend möglich ist, um Menschen davon abzubringen, dass Gott geehrt wird, dass sein Reich gebaut wird, dass sie Freude in Christus und im Glauben haben. Und darum sagt Petrus hier, Leute, passt da auf. Das ist auch wichtig für den Endspurt, dass ihr euren entscheidenden Gegner seht, dass ihr wisst, wo der steht, wenn ihr auf die Zielgerade einbiegt und dass ihr wachsam seid und dass ihr dem widersteht. Und wie widerstehen wir dem Teufel? Nicht durch irgendwelche Okkult-Bann-Rituale, nicht durch irgendwelche pseudogeistlichen Kriegsführungen, sondern wir widerstehen ihm, was sagt Petrus, im Glauben. Dass wir uns an den Herrn klammern, an sein Wort klammern und wir widerstehen ihm dadurch wirkungsvoll, dass wir das tun, was wir gestern in Kapitel 2, Vers 2 gelesen haben, dass wir uns an sein Wort halten, dass wir uns gut und bestens ernähren mit der Wahrheit Gottes in seinem Wort. Dadurch wehren wir dem Teufel am besten. Paulus sagt in der Waffenrüstung, Epheser 6, verwendet das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Also, lasst uns viele Bibeltage machen. Das ist die beste Strategie, die wir gegen den Teufel in Anschlag bringen können. Dass wir im Glauben gestärkt werden, dass ihr zu Hause eure Bibeln studiert, dass ihr euch festmacht in Christus, dass ihr von seinem Wort lebt und dass ihr dadurch ausgerüstet seid, dem wirklich zu widerstehen, dass der Teufel uns abbringen will von unserer Bahn. Und Petrus sagt noch, und passt auf, das ist eine globale Sache, die ganze Christenheit ist davon betroffen. Ihr steht nicht allein. Solche Anfechtungen ergehen auch über eure Brüder in der Welt. So, eine ganz klare Strategie, wir kommen zum Schluss. Diese Strategie ist nüchtern. Jetzt müssen wir einmal noch die Fenster öffnen. Gut, bevor wir auf die Ziellinie kommen, bitte ein einziges Mal noch ganz kurz Einmal frische Luft rein und dann können wir das hier gut abschließen. So. Dankeschön, dass wir einmal richtig nochmal durchlüften. Normalerweise sind die Predigten hier kürzer. Aber viele sind von so weit hergekommen, sie sollen ja auch mit einer satten Ladung wieder zurückgehen und sich so viel Mühe machen mit der Anreise und dem Schlafen in ungewohnten Unterkünften. Und wir wollen jetzt wirklich das gut zum Abschluss bringen und werden es auch. Gut. Danke. Also, eine klare Strategie führt uns der Apostel Petrus hier vor Augen. Es geht um Liebe. Es geht um den Umgang mit dem Leiden. Es ist wichtig, dass es in der Gemeinde dafür eine richtig ausgerichtete Leiterschaft gibt. Und gemeinsam mit der ganzen Gemeinde ist die Leiterschaft und alle in eine Lebensschule hineingenommen. Und Petrus legt in seinem Brief besonderen Wert auf diese drei Punkte der Lebensschule: der Demut vor Gott und voreinander, dann des Sorgenwerfens und eben der Wachsamkeit und des Widerstands gegen den Teufel. Und dann kommt Petrus zum Schluss. Und er nennt Lichtblicke am Ende. Lichtblicke, die der Herr ihm an die Seite stellt und die er uns auch immer wieder persönlich zur Seite stellt. Und nehmt diese Lichtblicke bitte mit. 5a, der größte und wichtigste Lichtblick ist der Gott aller Gnade. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Hier kommt nochmal diese große Zukunftsperspektive der Herrlichkeit. Der wird euch, die ihr jetzt eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen und gründen. Petrus verwendet extra vier Begriffe, um deutlich zu machen, er wird euch durch und durch und durch und durch stark machen. Er wird euch trösten. Das ist der größte Lichtblick. Der Gott aller Gnade, der alle Ressourcen hat, die nötig sind, der euch mit seiner ganzen Liebe und Macht und Heiligkeit und Souveränität und Fürsorge umgibt und trägt und führt. Das ist der größte Lichtblick. Habt den immer im Auge. Ihr dürft in seiner Gegenwart leben. Und dieser Gott, der ist so treu und so handfest, dass er euch auch immer wieder Menschen an die Seite stellt. Und deswegen erwähnt Petrus dann den nächsten Lichtblick, das ist sein Sekretär. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich meine, habe ich euch wenige Worte geschrieben. Naja, so wenig waren es auch nicht. Habe ich euch wenige Worte geschrieben, zu ermahnen und zu bezeugen, dass das die rechte Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Silvanus war offensichtlich derjenige, dem er diesen Brief diktiert hat, durch den er ihn vielleicht auch zu den Gemeinden geschickt hat. Das war ein treuer Mitarbeiter, den Petrus hier extra nochmal erwähnt. Ein Lichtblick, treue Mitarbeiter sind solche Lichtblicke, so ein Trost. Und dann der nächste Lichtblick ist die auserwählte Gemeinde. Es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist. Babylon ist der Deckname für Rom, weil Rom in so einem schlimmen geistlichen Zustand war. Und allerhöchstwahrscheinlich schreibt Petrus diesen Brief ja aus Rom und er sagt, hier ist eine Gemeinde treuer Christen, die euch auch grüßt, die auch hinter meinem Dienst steht. Und es ist so gut. Was für Lichtblicke sind bibeltreue Gemeinden für jeden von uns, die auserwählte Gemeinde. Und diese Gemeinde lebt auch so zusammen, dass Petrus dann sagen kann im Vers 14, dass sie, das mutet uns etwas eigentümlich an, dass sie sich untereinander grüßen sollen mit dem Kuss der Liebe. Paulus hat von diesem Kuss auch gesprochen. Er hat gesagt, das war der heilige Kuss. Und das war in damaliger Zeit eine Tradition, ein äußerer Ausdruck, mit dem man sich seine Zuneigung deutlich machte, seine das hatte nichts Erotisches, sondern das war eine freundschaftlich brüderliche, nette, liebevolle, zuwendende Geste, gemäß der damaligen Tradition. Ich denke nicht, dass wir beauftragt sind, den heiligen Kuss wieder einzuführen, aber wir sollen uns durch diesen Hinweis auf den Bruderkuss gewissermaßen oder Schwesternkuss, sollen wir uns daran erinnern lassen, dass es wichtig ist, dass wir uns unsere gegenseitige Verbundenheit und unser Füreinander sorgen und unser Aneinander festhalten, dass wir es auch zum Ausdruck bringen. Ja, dass wir nicht sagen, ja, der Bruder, die Schwester müssen doch wissen, dass und so weiter, sondern dass wir das auch mal sagen, dass wir da ein freundliches Wort sagen, dass wir einander wirklich einen Blick und ein Lächeln schenken, dass wir jemandem mal, wenn das angemessen ist, in einer gütigen Weise den Arm auf die Schulter legen. Nicht in einer übertriebenen Weise, aber so, dass wir sagen, Mensch, ich stehe hinter dir. Dass wir einfach auch nach Ausdrucksformen suchen, ich denke, daran soll uns dieser heilige Kurs erinnern, nach Ausdrucksformen suchen, einander zu versichern und zu vergewissern, dass wir füreinander da sind und aufeinander achten wollen und einander wirklich, wirklich stärken und ermutigen wollen und einander mit Freundlichkeit begegnen wollen. Daran möge uns das erinnern, der Lichtblick Gemeinde, in der dieses auch zum Ausdruck gebracht wird, dass man füreinander da sein und einander schätzen will. Und dann der letzte Lichtblick in Vers 13, von dem Petrus noch redet, ist sein Sohn Markus. Das war offensichtlich sein geistlicher Sohn. Also Petrus hatte auch eine richtige Familie. Aber hier mit diesem Markus ist wahrscheinlich der Markus gemeint, der das Markus-Evangelium geschrieben hat. Das war jemand, den Petrus besonders herangezogen hat. Deswegen merken Sie auch am Markus-Evangelium das Grundgerüst vieler Predigten, die Petrus in der Apostelgeschichte gehalten hat. Also zwischen den beiden bestand offensichtlich eine besondere Verbindung. Und Gott hat es dem Petrus geschenkt, dass er diesen quasi Studenten zur Seite gestellt bekam, der dem Petrus auch viel Arbeit abgenommen hat sicherlich und der von Petrus aber auch sehr stark geprägt und angeleitet und in einen größeren Dienst dann hineingeführt wurde. Welche Lichtblicke schenkt der Herr seinen Boten? Was für eine Strategie für den Endspurt? Wir kommen zum Schluss. Bitte studieren Sie das nochmal für sich zu Hause nach, dass wir uns nicht in den Einzelheiten verlieren. Aber es ist diese große Linie, die Gott hier zeigt, mit der er uns ausrüstet, orientiert und uns stark macht für den Endspurt auf der Ziellinie, auf der wir uns alle befinden. Und das ist auch der Dienst dieser Bibeltage, der Dienst des Petrusbriefes. Wir sollen endzeitfest gemacht werden, liebe Geschwister. Und lasst uns füreinander beten, dass der Herr uns und unsere Gemeinden endzeitfest macht. Dass wir in der Lage sind, einander wirklich zu begleiten und zu stärken auf diesem anspruchsvollen Weg. Und es zeigt noch einmal die Bedeutung der Gemeinde. Und es zeigt, liebe Geschwister, wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Und deswegen bin ich so dankbar, dass so viele von Ihnen so treu zu den Bibeltagen kommen und immer mehr. Das ist auch ein Teil der Gemeinde Jesu. Es ist auch so wichtig, dass wir über unseren Tellerrand hinwegschauen und dass wir die Brüder und die Schwestern suchen. Weil wir wissen, wir brauchen einander auf dem Weg zum Ziel. Wir wollen füreinander da sein. Wir haben eine Verantwortung aneinander und füreinander. Und die wollen wir auch alle wahrnehmen. Und Petrus macht so deutlich, Christsein ist nicht so ein Hobby, das wir neben unserem sonstigen Leben noch haben, sondern der Herr will, dass unser ganzes Leben an diesem großen Ziel ausgerichtet wird. Wir gehen der Wiederkunft unseres Herrn entgegen. Lasst uns das im Blick halten. Lasst uns nicht erschrecken. Sondern lasst uns darauf freuen und lasst uns der Macht unseres Herrn vertrauen. Er wird bei uns sein, auch auf der Wegstrecke, die noch zu gehen ist. Er wird bei uns sein, auch wenn Situationen kommen, in denen wir plötzlich wieder den Eindruck haben, als würde uns der Teppich unter den Füßen weggezogen, aber er ist da. Du kannst dich darauf verlassen. Er hat dich lieb. Er ist da. Er geht mit. Er lässt dich nicht los. Und er wird dir die gleiche Gewissheit und Freude schenken, wie er sie dem Johannes Chrysostomos geschenkt hat, mit dem ich jetzt schließe. Der sich treu an seinen Herrn hielt, der auch ein Gewissensstörer allererster Ordnung war im 4. Jahrhundert, auch für diesen schwierigen Herrscher Arkadius, der sich irgendwann von Chrysostomos nichts mehr sagen lassen wollte vom Glauben und der beschloss, ihn zu verbannen. Und dann kam es zur letzten Begegnung dieser beiden Männer. Und Arkadius sagte zu Chrysostomus, wir werden dich verbannen. Und Chrysostomus antwortete, Sir, Sie können mich gar nicht verbannen, denn die ganze Welt gehört meinem Vater im Himmel. Und dann macht er weiter und sagt, aber wir werden dir deinen Besitz wegnehmen. Sir, das können Sie auch nicht, denn mein Reichtum ist im Himmel und da kommen Sie gar nicht ran. Nun gut, aber wir werden dich von deinen Freunden trennen. Du wirst ganz allein sein, Chrysostomus. Sir, das geht genauso wenig. Sie können mich nicht von allen meinen Freunden trennen, denn ich habe einen Freund im Himmel. Und der hat mir versprochen, ich werde dich nie verlassen. Und das hat er nicht nur dem Chrysostomus versprochen, sondern er verspricht es auch dir. Er wird dich nie verlassen. Amen.